Der Salzburger Popcast. Pop- und Rockgeschichten aus Salzburg und dem Rest der Welt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Salzburger Popcast. Es begrüßen Sie auch heute wieder meine Wenigkeit Robert Dienerhofer und die geschätzten Kollegen aus der SN-Kulturredaktion Bernhard Flier.
Hallo.
Clemens Panagel.
Hallo.
Und Florian Oberhomer.
Grüß Gott.
Ja, endlich haben wir es geschafft und ein langer Winter liegt hinter uns. Die Knospen und Blüten sprießen und der Frühling bzw. der Frühsommer ist ins Land gezogen. Ja, und auch die ersten Open Airs finden statt und vor allem wird auch die Salzburger, wird auch der Salzburger Residenzplatz nach Jahren des Wartens wieder Schauplatz für Popkonzerte sein. Am Freitag, dem 9. Mai, werden Wanda und Christina Stürmer in der Salzburger Altstadt aufspielen. Für uns also ein guter Grund, wieder einmal auf die Open-Air-Szene zu blicken. Und zudem wollen wir vielleicht auch generell ein wenig über Frühlingsgefühle im Pop sprechen. Übrigens handelt ja die erste Folge unseres Popcast-Formates vor mittlerweile fast 2 Jahren von den großen Popkonzerten in der Stadt Salzburg. Ein Kreis schließt sich also. Es ist aber nicht unsere letzte Folge. Hoffentlich. Und beginnen möchte ich wie meistens mit einer Frage an euch. Und die Frage aller Fragen beim Thema Frühling kann ja nur lauten, habt ihr heuer schon kurze Hosen angehabt oder wart ihr vielleicht sogar schon schwimmen und habt ein Eis gegessen?
Wir sind ja erwachsene Menschen, wir tragen keine kurzen Hosen mehr.
Nicht einmal beim Radlfahren?
Ja, beim Radlfahren ist es erwischt. Ja die grundsätzliche Ausstattung. Mit langer Hose Radlfahren geht sich natürlich nicht aus. Aber ich habe schon aufgehört, dass ich kurze Hosen trage eigentlich, oder?
Also ist beim Tennisspielen brauchst du kurze
Hosen. Ja, Sportausübung, aber ich meine so jetzt im Alltag.
Das stimmt, bei mir sind rein theoretisch die Red Hot Chili Peppers ein Vorbild, die auch jenseits der 60 sogar noch wie jugendliches Festivalpublikum herumlaufen, aber ich bin tatsächlich auch kein Freund der kurzen Hose.
Wobei die Red Hot Chili Peppers ja noch weniger getragen haben. Ich wollte nur sagen, also wenn dieser Vorbild für die ist, dann
erstmal gar nichts und vor allem nackter Oberkörper geht, finde ich, ja beim gewissen
Zeitpunkt gar nicht mehr. Und die haben ja auch zum Teil Freundinnen, die jenseits der 20 sind oder unter 20, also
da
kann man natürlich schon auch sehr berufsjugendlich
sein. Würde ich mal sagen.
Genau.
Okay, dann oute ich mich hier als einziger kurze Hosenfetischist und sobald ich nach Hause komme und die Temperatur über 20 Grad ist, springe ich sofort in eine kurze Hose und denke dabei an Pearl Jam auf dem Residenzplatz vor 30 Jahren.
Wir wollen aber jetzt nicht zulassen, dass unser Klassiker Florian Oberhomer sich um diese Frage herumdrücken darf.
Was? Welche?
Ja, kurze Hose.
Ja, oder nein. Also kurze Hose, ja, wie gesagt, beim Tennis spielen gerne, aber sonst, ja, wie gesagt, das ist ja auch immer, hängt auch mit dem Brazilian Waxing und sonstigen Beinbehaarung zusammen und ich glaube, das würde jetzt auch ein bisschen zu weit führen, wenn man da jetzt wirklich
aber
modisch
mir fällt jetzt was ein. Ich habe einmal eine so eine Dreiviertel Cargo-Hosen gehabt, mit so Taschen auf der Seite und die habe ich, und jetzt passt fast zum Thema, gern angezogen, wenn ich auf so Open Airs früher gegangen bin. Die war super, weil erst einmal Open Air ist ja eigentlich was Unerträgliches, viel zu viel Leute, meistens ist es heiß, aber du hast auf der Seite in der Hosen Taschen gehabt, wo du Sachen einstecken hast, Kinder, und halt sonst nur T-Shirt und du brauchtest so nichts mehr anders.
Also ganz
für
genau.
Die Dinge. Für das ist natürlich kurze Hosen super praktisch. Da ich aber ja auf keine Open Airs mehr gehe, auf Wiesen, ja, weil ich jetzt alt bin dafür, brauche ich die Hosen auch nicht mehr.
Also die Hose ist super praktisch, das stimmt, mit diesen Säcken auf der Seite und die Belüftung ist einfach unschlagbar. Also probiert es durchaus wieder mal aus, gerade wenn es auf einem heißen Platz von unten so raufdampft und man ein bisschen mehr Beinfreiheit haben möchte. Die Frage aller Fragen, die ich auch hätte stellen können, wäre vielleicht aber auch gewesen, ja, wer von euch wird denn am 9. Mai auf dem Residenzplatz zugegen sein, um Wanda und Christina Stürmer zu...
Irgendeiner wird arbeiten müssen, befürchte ich von uns. Ne? Ich glaube, ich bin's.
Das ist der Bernhard und der Bernhard wird dann in gewohnter Manier von den Konzerten berichten für die Salzburger Nachrichten.
Ich antworte mit einer Austropop-Legende, ich bin's nicht.
Ich bin's nicht, ja. Ja, Wanda ist ja auch schon öfters, ist ja, kann man machen, waren ja schon öfters in Salzburg, alles gut.
Ja, und Wanda
ist
sind ja
eine von den schönen Bands, über die sie angenehm schreiben lässt, muss man auch sagen.
Sind ja recht eine fulminante Liveband,
ja.
Die du ja auch schon ein paar Mal gesehen hast, glaube ich, letztes Jahr in
In Hannover, ihrer Auftritt eigentlich, weil ich habe mir gedacht, da irgendwo im Norden von Deutschland funktioniert das nicht. Aber die haben in Hannover lustigerweise ihre Deutschlandkarriere fast begonnen. Hannover war immer bei Wanda, haben sie mir noch erzählt, war immer bei Wanda einer der wichtigen Orte. Und dort ist echt abgegangen, so ein Klangclub.
Gibt es da irgendeinen Italo-Bezug in Hannover vielleicht oder
Nein,
so?
Nein, Hannover gibt es eigentlich zu Kunst und Kultur überhaupt keinen Bezug. Das ist ja eher eine öde Stadt. Aber Wanda hat halt rauf und runter gespielt. Das merkt man ja. Man könnte es empfehlen, dorthin zu gehen, wann das nicht schon längst ausverkauft war, weil Wanda ist natürlich eine fulminante Liveband. Das muss man einfach so sagen. Das ist grandios.
Und Kickoff an dem Abend vom 9. Mai ist aber von einer Salzburger Band, nämlich Please Madam, werden um 18 Uhr dort den Abend einläuten sozusagen. Ist auch cool, also Salzburger Band. Als erstes programmiert ist dann um 19 Uhr die Christina Stürmer, um 20.30 Uhr ist Wanda angesetzt. Ja, und eben wie gesagt, es ist jetzt schon jahrelang nicht mehr möglich gewesen. Und das Besondere dort ist natürlich das Ambiente. Eh klar, mitten in der Altstadt, neben dem Dom, mit dem Blick auf die Festung. Ja, und am Tag darauf, am 10. Mai, ist dann noch der Produzent Paul Kalkbrenner mit seinem elektronischen Sound ab 20 Uhr. Zu hören.
Wer geht dort eigentlich hin? Gehst du hin, Flo?
Weiß ich noch nicht, weil ich vielleicht noch im Urlaub bin, aber das wird man sehen, ob der Urlaub nicht von irgendwelchen Kinderkrankheiten überschattet wird und dann ein bisschen kürzer ausfällt. Was man zum Samstag wahrscheinlich auch noch sagen sollte, weil auch hier die Salzburger Szene sehr vertreten sein wird, DJ Schönhardt und andere Szene-DJs der ersten Liga aus Salzburg werden den Paul Kalkbrenner unterstützen, sozusagen, werden da vorher auflegen und genau, das wird, glaube ich, für die Freunde der elektronischen Musik wird das schon ein ziemlich lässiger Abend werden.
Ich bin da verhindert, ich schaffe es leider nicht. Das hat zwar der Godfather auf Grunge vor genau 30 Jahren am Residenzplatz gespielt und ich habe jetzt die Ehre, selbst ein Godfather meines neuesten Neffen zu sein an diesem Wochenende. Das heißt, eine Taufe steht an und ich habe eine tragende Rolle und es ist dann natürlich wichtiger als jedes Konzert am Residenzplatz. Ja, aber
hast du bei dieser Taufe ähnlich gute Backing-Band wie der Godfather auf Grunge, Neil Young, dazu mal gehabt hat?
Natürlich, da werden meine Kinder mit mir singen und alle werden sich freuen. Aber für alle, die eben nicht dabei sein können, live am Residenzplatz, hätte man vielleicht noch kurz den Tipp, dass zum einen natürlich die Salzburger Nachrichten berichten werden, wie wir schon gesagt haben, aber der ORF lässt sich auch nicht lumpen und wird die Shows am Freitagabend auf ORF On live streamen und das Ganze am nächsten Tag, am Samstagabend, noch im ORF 2, glaube ich, um 22.30 Uhr, also im regulären Fernsehprogramm zum auch noch ausstrahlen und das Ganze gibt es dann natürlich auch noch zum Nachschauen digital. Längere Zeit.
Ich finde eine interessante Information, vor allem für wen, der eigentlich diese Konzerte auf diesem Residenzplatz gar nicht so super findet. Nämlich ich finde das eigentlich nicht unbedingt notwendig, da jetzt aus dem Ding heraus. Es ist super schön, dass der Kalkbrenner kommen. Es ist ja super schön, dass Wanda kommen an dem Residenzplatz. Nur ich finde diese politische Idee, dass wir jetzt sagen, wir beleben jetzt diesen Residenzplatz wieder in einer Zeit, in der sowieso eine super Inflation an solchen Festivals herrscht, das finde ich schon ein bisschen eigenartig, weil in Wirklichkeit ist das ja kein aus künstlerischer, großer Schönheit gewachsene Idee, sondern das ist das politische Versprechen vom neuen Bürgermeister, dass das stattfindet. Das muss man schon immer ein bisschen dazu sagen, weil die früheren Konzerte, die stattgefunden haben, die waren so aus so einem alten Geist, wir sorgen unbedingt was sonst hier überhaupt nicht zu sehen ist. Und in Wirklichkeit ist alles, was da jetzt zu sehen ist, hat man hier schon einmal gesehen. Das finde ich ein bisschen so diese ganz, aber das ist vielleicht grundsätzlich ein Problem mit dieser, weil man ja doch ein bisschen über Festivals und Frühlingsgefühl und jetzt geht das mit Open Air sehr los, reden wir, grundsätzlich ein Problem dieser Inflation an Festivals mittlerweile. Ich finde, das hat sehr viel an Wert verloren. Diese Idee des Festivals.
Trotzdem spannend, wie schnell es auch mit diesem Line-Up, das ja, wie du sagst, keinen Raritätenfaktor jetzt in irgendeiner Weise aufweist. Wanda könnte man auch beim Nova Rock Festival sehen heuer. Paul Kalkbrenner ist groß auf Tour. Trotzdem spannend, wie schnell sozusagen es ausverkauft war. Wie groß die Nachfrage offensichtlich ist nach diesem Festivalgefühl, das ist halt in der Stadt Salzburg schon länger nicht gegeben hat, seit 2016 eigentlich.
Und du hast es auch, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, bei unserer letzten Folge, wo wir darüber gesprochen haben, also die vor 2 Jahren, dass eben in der Altstadt ohnehin so viel passiert, die Altstadt so überlaufen ist auch von Touristen, dass es eine weitere Bespielung nicht unbedingt braucht. Ich sehe es nur auch so ein bisschen wie der Clemens. Es ist ja eh komplett weggefallen, die großen Konzerte. Und ja, ich finde es schon schwer okay, dass man zumindest wieder so ein paar so Akzente setzt, jetzt auch, was so Musik für ein jüngeres Publikum das, oder ein mittelaltes Publikum
das, so mal das, betrifft. Das Argument, das dann doch dafür spricht, dass es sowas wie, also Jugendkultur ist das ja alles nicht mehr, ja. Dieses Wort natürlich. Ist ja eigentlich in dieser Szene tut, aber das ist zumindest da ein Zeitgenossentum stattfindet und wir nicht nur, um es jetzt mal ganz böse zu sagen, nicht nur den Jedermann jedes Jahr singen müssen, sondern dass wir tatsächlich mitten in der Zeit sind, vor allem die DJ-Truppe um die Salzburger Leute, das ist halt, ich finde auch toll, dass es sozusagen stilistisch zwar so unterschiedliche Abende sind, ne, wo man nicht nur sagt, wir machen den ohnehin funktionierenden Pop, sondern Elektronik.
Die ja auch irgendwie abbilden, worum es heute in Österreich in der Festivallandschaft im Großen geht, nämlich einerseits du hast die Rock Open Airs und andererseits du hast die großen Elektronik-Festivals wie Electric Love vor der Haustür und du hast Festivals wie das Frequency, wo sie beide Mainstream-Abteilungen dann irgendwie immer mehr mischen. Mhm. Aber das ist ja eigentlich, sind diese zwei Achsen, auf der sich die Festival-Geschichte heute eigentlich bewegt.
Das ist so, dass ich das ist, wenn man von der Gegenwart der Festival spricht, du ja sowieso dieses totale Mash-up hast, weil anders funktioniert es teilweise gar nicht mehr. Es gibt, witzigerweise ist Electric Love eigentlich nur so das vielleicht Nova Rock und Electric Love, die so nur eine gewisse Grundstruktur haben im Genre, dass die im Genre bleiben. Der Rest ist ja, war schon vor vielen, vielen Jahren auf der Wiese bei Frequency so, dass sie das auflöst und das hat halt einfach auch kommerzielle Gründe. Völlig klar, du erreichst jedes Publikum. Ne?
Wobei man sagen muss, dass Electric Love ja eine elektronische Musik präsentiert, die ja wirklich sozusagen weit weg ist von dem Underground, den ich ja zum Beispiel mit Paul Kalkbrenner noch eher assoziiere. Mm. Da bei Electric Love, das ist wirklich sozusagen die EDM, der EDM-Party-Sound für die Jugend und da geht es jetzt nicht um irgendwelche großgewachsenen elektronischen Strukturen oder Traditionen des Genres, sondern das ist einfach eine Riesenparty für Jugendliche, während der Paul Kalkbrenner schon noch für so ein bisschen an so Berlin, Deutschland, Underground-Sound steht, das ist dann schon noch ein bisschen mehr an dem, was eigentlich die Wurzeln des Techno oder der elektronischen Musik
sind. Kannst du für uns alte Menschen vielleicht das EDM übersetzen?
Electronic Dance Music.
Danke. Es ist ja ganz spannend, für mich als Rockfestival-Geher war ja am Anfang lange Zeit nicht verständlich, was bei einem Festival wie Electric Love eigentlich das Wort live verloren hat, weil ja die ganzen DJs und Produzenten alles andere machen, als live zu arbeiten, weil ja sonst die ganze Lichtshow gar nicht mehr mit der Musik zurechtkäme, die ja immer imposant und eigentlich das Aufwendigste ist. Und da ist ja auch Paul Kalkbrenner, soweit ich weiß, die große Ausnahme als ehrlicher Live-Arbeiter. Robi wird vielleicht sogar sagen, als der Bruce Springsteen der Elektronik.
Um das Wort jetzt heute erwähnt zu haben, leider hat der Springsteen ein Lied über Frühling geschrieben, das kommt dann.
Er heißt ja sogar Spring.
Ja, aber das stimmt ja, das ist, ich finde das schon ein Phänomen, dass man ja früher, und wir sind alt genug zu sagen, dass es wirklich sehr, sehr viel früher war, und bei mir rede ich dann von den 80er Jahren, bist du ja zu solchen Festivals, also auch wegen der Musik natürlich gegangen als Teenager, aber da ist man hingegangen, weil du live in einer sehr geballten Ladung wirklich live was gehört hast. Das finde ich interessant, dass mittlerweile bei Festivals dieser Art Electric Love, die David Guettas dieser Welt, die ja nichts anderes machen, als einen vorgefertigten Stick einzuschieben und alle 2 Minuten irgendwann mal die Hände zum Himmel zu reißen, dass das auch funktioniert. Ich bewerte es gar nicht, ich finde es nur interessant.
Ja, na klar, der USB-DJ, wie man so in den Szenekreisen sagt, der ist natürlich, ist eigentlich ein Verruch. Das ist sozusagen wie früher, wenn du beim Musikantenstadl gesehen hast, dass die da irgendwie ohne Kabel da das Keyboard und die Gitarre bedienen.
In Wirklichkeit ist es ja nichts anderes. Ja, also diese Riesendinger, da gibt es doch in Belgien so ein Land, irgendwas.
Ja, da muss man ein bisschen differenzieren. Entschuldigung. Tomorrowland gibt es schon auch. Also das bildet wirklich die gesamte elektronische Musik ab. Da gibt es auch sehr, sehr gute Stages. Electric, wie gesagt, das ist gar nicht so einfach.
Aber ist das jetzt in Belgien und Holland eigentlich? Weil das würde mich zum nächsten Thema bringen, was Open Airs betrifft, wenn es in Holland wäre.
Tomorrowland ist in Belgien.
Schade, weil in Holland war ich mehr auf dem Festival, da ist wenig um die Musik.
Ja, und was glaubt ihr beim Residenzplatz? Ist das jetzt eher so, wie geht das weiter? Wird da jetzt das immer so programmiert wie jetzt? Was eh okay ist, also eher heimische Acts oder sag ich mal, deutschsprachige.
Wissen
oder
wir denn, ob es weitergeht?
Ja, aber was vermutet ihr?
Also es gibt bereits einen Termin für nächstes Jahr, 29. und 30. Mai. Und was ich gehört habe, ist natürlich die Programmierung heuer der relativ kurzen Vorlaufzeit geschuldet, sozusagen. Es war ein Wahlversprechen, das eingelöst wurde. Und um jetzt wirklich internationale Acts zu verpflichten, braucht man halt einen Vorlauf von 2 Jahren und nicht von einem im Dreivierteljahr. Ich habe schon geschaut, wer nächstes Jahr um die Zeit auf Tour wäre, ob es Bryan Adams oder Eros Ramazzotti
ist. Oder Sting.
Eros Ramazzotti. Aber Eros Ramazzotti ist eine ganz große Gefahr. Der spielt tatsächlich nächstes Jahr.
Aber schon mehr.
Aber der Bryan Adams ist wirklich auch. Aber war nicht Eros Ramazzotti eines der schönsten Salzburger Live-Erlebnisse bei strömenden Regen im Geisberg oder sowas, wo dann sagen kann, herrlich.
Aber soweit ich weiß, ist kommuniziert worden, dass es so bleiben soll, dass ein Abend der österreichischen Musik, ein Abend internationalen Acts und dass natürlich auch die Schiene mit den Salzburger Vorbands, die ja das Rockhaus auswählt, beibehalten werden soll.
Ja, aber das klingt eigentlich nach einem guten Konzept. Ja, schauen wir mal, was dann international auftreten wird.
Grundsätzlich verbinde ich schon den Residenzplatz auch mit internationalen Acts, muss man sagen. Also habe ich eine persönliche Geschichte dazu, weil ich mein erstes Residenzplatz Open Air habe mit 8 Jahren gehabt, und zwar am 10. Juni 1989, Stevie Wonder. Haben mich meine Eltern mitgeschleppt.
Genial.
Danke dafür. Und ein sicher super Konzert. Ich kann mich nur mehr daran erinnern, dass ich irgendwann am Residenzbrunnen nur mehr dumm gekraxelt bin. Aber und auch das, was danach kam, Stevie Wonder, Tina Turner, Pearl Jam, Bryan Adams, Roxette, name it.
Das ist schon was auch ein bisschen erwartet. Bei unserer ersten Folge nicht dabei, das merkt man jetzt gerade.
Was man dazu sagen muss, ist, diese politische Unkorrektheit muss ich mir jetzt irgendwie leisten, weil der Robi immer so gern davon redet, wie schön das dort ist und was man da so schön sagt am Residenzplatz, davon hat Stevie Wonder leider sehr, sehr wenig gehabt.
Und was mir aufgefallen ist bei der Recherche, was ja von der Rockfraktion meistens sträflich verschwiegen wird, 1995, die Schürzenjäger. Bitte.
Ja. Die haben da aber durchaus rockige Nummern gehabt, gell?
Stimmt, volkstümlich und modern.
Und international.
Und bitte, die Schürzenjäger haben doch dann auch, wenn wir schon von Festivals in Open Airs reden, drinnen bei Erna daheim im Zillertal, doch auch immer so ein Riesenfestival.
Ja, Legende, gehabt, ja.
Während in Salzburg ja schon bemerkenswert ist, ich glaube, bis auf Falco und Fendrich waren die Austro-Acts ja meistens nicht am Residenzplatz, sondern am Domplatz oder in Hellbrunn. Also Christina Stürmer war mal am Domplatz, Hubert von Goisern natürlich in Hellbrunn, SDS, wenn ich mich
richtig erinnere. Die Austria 3 haben wir in Hellbrunn gespielt, ja.
Also cool. Das jetzt richtig, da auch die nächste Austropop-Generation müsste dann nächstes Jahr Bilderbuch wahrscheinlich sein.
Ja, Bilderbuch
würde auf dem Residenzplatz auftreten, ist schon spannend. Wenn wir von Festivals reden, und vom Festival Sommer. Ich hätte eine Überraschungstüte vorbereitet Clemens, für euch.
Gott sei Dank hast du halt wieder Geschenke dabei, weil wir haben das in der letzten Zeit ja sträflich vernachlässigt, diese Tradition aufrechtzuerhalten, dass wir was mitbringen.
Also ich habe was mitgebracht, eine Überraschungstüte für den Festival Sommer, die gleichzeitig auch so ein bisschen ein Psychotest ist. Ja. Weil ich werde jetzt 4 Gegenstände auf den Tisch stellen und ihr müsst einen auswählen, aber bitte auch begründen, warum. Ja. Ich möchte so eine kleine Festival Typologie.
Ich habe das in anderen Podcasts so gelernt, man muss jetzt dann immer beschreiben, was gerade passiert. Der Clemens greift jetzt in eine blaue Tasche hinein, die er vorher ganz klammheimlich hinterm Rücken in den Raum gezeigt hat.
Für den vernünftigen Festivalbesucher, die Sensitiv-Sonnencreme mit Schutzfaktor 5.
Es ist eine bei einem österreichischen Drogeriemarkt gekaufte, herrlich, die Verpackung ist herrlich gelb, gelber Deckel.
Oder für den romantischen 50. Festivalbesucher das Feuerzeug.
Abgekommen durch das Handy. mittlerweile leider ersetzt durch das Handy. Ich war bei kürzlich beim Konzert, nämlich beim Fendrich, ich war der Einzige, der sich dann erblödet hat, bei Weiß der Herz, als wir Bergwerk haben, gedacht, als Protest gebe ich das Feuerzeug aus und mache mir ein Feuerzeug. Die ganze Halle war mit Handys voll.
Für den Konzertbesucher mit vielleicht klassisch geprägten Ohren, die Ohrenstöpsel.
Das ist so ein Scherz, oder?
Ja,
okay, hey, Ohrenstöpsel habe ich noch nie verwendet.
Also, ich finde, das ist
den schlimmsten Techno-Punkt in dieser Welt.
Jetzt kommt der Klassiker des Open-Air-Besuchs, die Bierdose.
So, ich brauche da gar nicht umstellen.
Ich weiß es
Psychotest nicht
mittlerweile ist okay. Und das Beste ist die hoffentlich genauso warm wie die bei Festivals. Hast du es echt vorgewärmt?
Warm und lätschert,
genau.
Zipfel ist ja, Entschuldigung, jetzt habe ich das gesagt, auch noch, gell? Hätte ich es nicht dürfen.
Doch, das kannst du sagen, weil es gibt halt auch noch Baumgartner, Schneidl, Hinterbier, Gösser, Stiegel, ist auch so ein Bier, Schneidl, also, was haben wir noch? Schönramer.
Doma. Ich oute mich jetzt, ich würde die Ohrenstöpsel nehmen. Weil es oft sehr laut ist bei Festivals, nicht nur von der Bühne, sondern auch im Umfeld von den
Mitbewohnern. Weil du vier Sachen mitgehört hast, jeder muss sich jetzt anders suchen, das heißt, wenn eins schon weg ist, kann der andere nicht mehr.
Ich kann es nachliefern, aber jetzt ist nur eins pro Nase da.
Das mit den Ohrstöpsel geht, finde ich gar nicht, Flo.
Ja, aber der Clemens hat eh schon die Ohrstöpsel.
Ich habe mich schon für die Ohrstöpsel.
Der Clemens nimmt die Ohrstöpsel,
aber dann das Bier gebe ich sicher nicht mehr her. Als der einzige Raucher in der Runde das Feuerzeug. Und der einzige Romantiker natürlich, der dann...
Ja, ich werde natürlich die Sonnencreme nehmen, die ja im fortgeschrittenen Alter nicht nur auf dem Gesicht, sondern auch oben auf dem Kopf landen
muss. Dann hat jeder jetzt was bekommen und ja...
Aber ich finde interessant, weil der Clemens sozusagen, also vor allem das Bier erinnert mich an das, und damit kommt man vielleicht ein bisschen weg vom Residenzplatz, weil der Residenzplatz ist ja kein Festival in dem Sinn, dass man irgendwie dort verweilt, sondern da kommt man halt zum Konzert und fort wieder. Ich finde halt diese Festivalkultur, das habe ich schon immer sehr genossen als Jugendlicher. Mittlerweile ist mir das anstrengend, eigentlich ein bisschen so mit Zelten. Ich habe das schon immer sehr klasse gefunden. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, wo ihr wart. Ich war wirklich auf vielen Festivals, auf meiner Teenagerzeit. Auch vor dem Hintergrund dort innerhalb von relativ kurzer Zeit sehr viele Sachen zu sehen, die man sonst nicht sehen kann. Ich erinnere mich an Roskilde, wo man gar nicht mehr gewusst hat, wo man hingehen soll. Aber ich habe das rundherum halt immer, diese Kampfzone-Festivalwiese haben, der Clemens und ich haben wir gemeinsam, glaube ich, haben wir die Geschichte dazu mal sogar geschrieben, diese Kampfzone-Festivalwiese, das habe ich schon immer recht klasse gefunden. Irgendwann wird man zu alt vielleicht dafür. Weil es geht halt auch die Musik ist ja oft nur das Mittel zum Zweck für gesellschaftliches Treffen ist in dem Zusammenhang vielleicht der falsche
Wort. Kommt drauf an, was man rausholt. Ja, manche Leute gehen dann wegen, so wie du sagst, aus. Die Motive, um auf ein Festival zu gehen, können sehr unterschiedlich sein.
Ja, aber ich finde halt, die Idee ist ja sozusagen ein niederschwelliger Zugang zu möglichst viel. Ich meine, niederschwellig ist mittlerweile auch relativ, weil die Sachen so teuer sind. Früher waren einfach Festivals wirklich eine billige Angelegenheit, in der man sehr viel geballte Ladung Musik gesehen hat. Wobei man auch sagen muss, man hat sich dann manchmal um vier am Nachmittag schon gar nicht mehr erinnert, was um 12 Mittag war. Nicht nur, weil man das warme Bier getrunken hat, sondern weil es einfach so viel war.
Ja,
aber das haben wir schon gern mögen.
Ja. Ich würde nur noch ganz gern kurz auf das Stadtfest in der Stadt Salzburg hinweisen, weil da sehr viele lokale Acts auch auftreten werden. Am letzten Juniwochenende zwischen 27. und 29. Juni, großes Stadtfest, wo die Altstadt wieder zur Bühne wird und viele, vor allem kleinere heimische Acts auftreten. Lokale Acts, aber auch national bekannte Größen und dabei sind da zum Beispiel unsere Popcast-Gäste. Der Tobi Bötzelsberger spielt am Freitagabend am 27. und der Stuzi ist zum Beispiel auch im Einsatz am Sonntag gegen Mittag. Heißer Tipp von mir wäre noch der Chris Neuschmidt am Sonntagnachmittag mit seiner Partie. Ja, und ja, das könnte ja was werden, wenn das Wetter vielleicht auch mitspielt, weil das ist natürlich auch immer sehr entscheidend für das Gelingen von solchen.
Das stimmt.
Wobei es natürlich auch wenn der Regen kann dann auch wieder was hochmachen. Aber schöner ist es, wenn es nicht regnet.
Ich wollte als viertes Mitbringsel einen zusammenfaltbaren Regenponcho mitbringen, aber mir ist dann aufgefallen, dass dann zu sehr die Vorsicht waltet mit Sonnencreme, Ohrenstöpsel.
Ich habe tatsächlich für diesen Podcast zum ersten Mal die KI bemüht und die hat was Lustiges ausgespuckt. Auf die Frage, schreib mir mal so zusammen, was so Open-Air-Kultur ausmacht, hat die dann geschrieben, ein wichtiger Aspekt sei Also Wetter spielt eine große Rolle oder wichtiger Aspekt, weil bei Sonne ist eh sozusagen gute Stimmung, ist das entstehende Gemeinschaftsgefühl bei Schlechtwetter und bei Regen. Und das finde ich wirklich interessant, weil bei Sonne ist einfach alles Holleroidolö und Party, Party. Aber die Mutter aller Festival-Wahnsinnigkeiten, nämlich Woodstock, hat natürlich gesagt, dass beim Regen plötzlich eine ganz andere Art von Dynamik entsteht. Das ist zwar nicht lustig, weil man heimkommt und es rinnt dann das Wasser durch die Schuhe, aber das finde ich ein interessantes Phänomen. Ich wünsche bitte keinem dieser Festival, dass regnen möge, aber lustig ist es schon, dass das immer eine große Rolle spielt.
Ich habe
mir
das witzigerweise sogar aufgeschrieben, weil es auch eine Erinnerung ist, die wir ja beide teilen. Eines der intensivsten Erlebnisse beim Frequency Festival war die damals noch gar nicht so große Band Keen im strömenden Regen vor vielleicht 300 oder 400 Leuten. Es hat geschüttet, aber alle waren glücklich und auch die Band war total glücklich über die Stimmung, die dann da geherrscht hat.
War auch nicht auf der großen Bühne dort zumals, auf der hinteren Bühne und es war unglaublich. Also wir sprechen ja immer wieder von dem und das ist, und das brennt sie dann schon ein. Das ist,
ich finde sowieso es war einfach ein Glücksfall, dass dieses Frequency damals mal ein paar Jahre da stattgefunden hat, weil in dieser Form so ein großes Festival in unmittelbarer Nähe der Stadt Salzburg hat es einfach vorher nachher nie gegeben und da haben wir eben ganz viele Bands gesehen, von Bright Eyes bis Metallica, von Die Goldenen Zitronen bis Oasis. Also,
wobei man das sagen muss, das war ja tatsächlich, das war in den Nullerjahren, ne, wenn ich mich recht erinnere. Und interessant ist, dass dort zumindest diese Festivalkultur noch nicht so riesengroß war wie jetzt. Es kommt uns zwar im Nachhinein ja vor, als wäre Frequency auch so riesig gewesen, nur. Und dieses noch nicht so riesengroße hat sich dort zumal auch auf das Line-Up noch ausgewirkt. Die ersten zwei Jahre, würde ich sagen, bei Frequency hat das den Beinamen FM4 Frequency total verdient, mit Ausnahme vielleicht von einem, zwei großen Acts. Die Hosen haben dann mal gespielt, glaube ich, aber selbst das
lässt sich ja schon. Sonic Youth war beim zweiten Jahr Headliner und ich hätte Sonic Youth sicher nie live gesehen, wenn sie nicht damals dort gespielt hätten.
Es war einfach nur geil. Und das hat so wirklich dort tatsächlich noch was erfüllt, was jetzt vielleicht eher mittlerweile so mittelgroße Festivals erfüllen, nämlich du hast auf der einen Seite Bands, Muse haben zum Beispiel mal als Headliner, glaube ich, auch gespielt bei Frequency. Du hast auf der einen Seite gehabt die Headliner, die riesengroß schon waren und auf der anderen Seite, wie wir eben gestanden sind im Regen bei Keen oder ich kann mich erinnern, der Adam Green, dieser wunderbar schrullige Songwriter aus New York, hat gespielt irgendwie im Vorfeld am Nachmittag und du konntest tatsächlich nur sowas wie Entdeckungen machen. Das wird schwieriger, einfach aufgrund auch des kommerziellen Druckes, den die Veranstalter haben, keine Frage.
Und es war stilistisch nicht so die brutal Bespaßungsmaschine, die es heute ist. Ich kann mich erinnern, früher am Salzburgring, das war ja fast schon ein Prinzip, dass auf der kleinen Bühne waren irgendwelche super Launemacher wie die Sister Sisters. Auf der Hauptbühne hat dann Morrissey gesungen, We Might Be the Most Depressing People You Ever Met vor 30 Jahren.
Morrissey habe ich schon vergessen. Unglaublich, genau, der war ja auch da. Den habe ich auch gesehen. Also,
und da habe ich mir gedacht, wie ich jetzt beim Herfahren nochmal das Wanderalbum gehört habe von 2017, wo weiter drauf ist. Nicht? Das ist ja auch bei Wanda ist das ja so diese Mischung aus totaler Euphorie und totalem Exzess, aber dann doch auch schwingt dann immer so der Abgrund und die Endlichkeit mit immer leichter wird es schwer, heißt es ja da in der Hookline. Oder auch dieser Zwiespalt zwischen im Sommer gehst du raus und heute machen wir die Jalousien vor und bleiben zu Hause und tun Columbo schauen. Also es ist ein gutes Festival oder eine gute Festivalband ist eigentlich nie nur die gute Laune-Abteilung.
Nein. Ja, und Wanda mit ihren Italo-Bezügen die ganze Zeit passt natürlich auch gut in die warme Jahreszeit.
Oder erst recht, wenn dann vielleicht nächstes Jahr Zuckerrohr kommt oder so.
Übrigens,
Zuckerrohr besser als Eros Ramazzotti.
Ich glaube schon. Ich bin schon ein bisschen ein Fan vom Zuckerrohr, muss ich sagen. Eine von die geilsten Locations, ich wiederhole mich, ich weiß, und ihr seht das wahrscheinlich ja gleich, ist ja die Burg Klamm in Österreich. Yes. Das ist von Salzburg aus ja auch nicht allzu weit. Und also Klamm ist für mich immer ein Tipp. Muss selber unbedingt wieder mal hinschauen. Und heuer ist eben im Juli der Zuckerrohr auf der Burg Klamm zu hören. Aber natürlich auch der gegenwärtiges Ding.
Das Ding taucht einfach immer und überall auf.
Egal, wo
wir bei aller Liebe zu Police und Sting, bitte, ich möchte nicht das Sting am Residenzplatz spielen.
Und Flo, dann im Juli auf der Burg Klamm ist auch noch der Barhof Stellar und Deichkind.
Heimschuh.
Also auch ein bisschen alternativ.
Was dann. Für die Feinschmitze.
Und Trommelwirbel extra für den Bernhard, Anfang August, the one and only Brian Adams.
Ja, ich danke herzlich. Danke.
Ich kann leider
an dem Tag nicht, weil an dem Tag habe ich schon versprochen, dass ich mir Robin Hood mit dem Soundtrack von Brian Adams mit irgendwem anschauen
werde. Ja, super. Ja, schau es ja.
Aber toll. Das muss man wirklich sagen, also es gibt wenige Locations, und zwar, ich war auf ein paar in Europa, die so annähernd so super sind wie Klamm.
Ja.
Also das ist wirklich eine, wer immer, man kann sich da eigentlich auch alles anschauen, es ist völlig egal, es rundherum ist, der Platz ist super, du sagst, es ist von Salzburg nicht weit weg, bis Mauthausen ist es okay, von Mauthausen wird es ein bisschen tricky, wenn man rauffährt, aber das ist dabei, ich finde, dieses Lob muss man einmal sagen, ich finde, es ist der beste Open-Air-Platz, den ich kenne, den zumindest ich kenne. Und es gibt dort auch Versorgung, die, eine kulinarische Versorgung, die kein anderes Festival an annähernd so zusammenbringen, weil dort gibt es einen örtlichen Verein und die Feuerwehr, die machen selber Weckerl und das Grafenweckerl sei sehr empfohlen dort, wenn ich das letzte Mal schon gesagt habe, sage ich es jetzt.
Und die Programmierung der Konzerte ist einfach cool, weil echt für jeden was dabei ist, muss man sagen. Es ist eben sehr alternativ, aber dann auch wieder für die breite Masse, was da, dann auch oft gern so Classic Rock. Das ist auch total cool.
Immer, sie haben diesen dann, Tag heuer, das hast du eh vergessen.
Den habe ich natürlich nie erwähnt, ich kann ja nicht alles aufzählen.
Ich
bin
ja
nicht
heuer,
die PR von denen,
schätze ich da schon. Schau, aber die sind, lustigerweise hängt das am größten Veranstalter dran in Österreich, der gleichzeitig auch Nova Rock und Frequency und so macht, das ist alles Barracuda, die dort einfach auch über die Jahre jetzt, vorher mit einem lokalen Veranstalter, einfach ein super Programm machen immer, weil da sind wirklich immer Besonderheiten. Das muss man wirklich sagen. Das finden dort Sachen statt, die sonst... Ich habe dort mal Neil Young gesehen, grandios.
Ja, genau, mit grandios. Promise of the Real, da war ich
Aber ich finde halt so grundsätzlich, der Flo hat, jetzt müssen Flo, weil der Flo hat schon wieder so längere nicht gesagt, der Flo hat eine CD da vor sich liegen, eine der legendärsten, wichtigsten CDs, die, glaube ich, in Österreich überhaupt jemals erschienen sind. DJ Kicks, Gruder und Dorfmeister, wieso hast du die mitgenommen, Flo?
Und wieso hast du die beim Thema Frühling ausgewählt, lieber Flo? Genau,
gibt es da einen Zusammenhang?
Ja, weil das ist die Platte, die seit 30 Jahren den Frühling im Hause Oberhummer einläutet. Das ist die DJ Kicks von Gruder und Dorfmeister. Genau genommen, weil wir ja da doch in Pop-Kennerkreisen sind, ja keine Platte, sondern eigentlich ein DJ-Mix sozusagen. Also keine Compilation von Eigenkompositionen, kein Album in dem Sinn. Aber was in den 90er Jahren ziemlich wichtig war, DJ-Mix, da hat K7, ein Berliner Label, da Vorreiterstellung gehabt und hat da von Techno-Typen wie Carl Craig bis zu Gruder und Dorfmeister alle möglichen Genres bedient mit DJ-Mixes, die dann sozusagen auch im Libro oder was man halt, wo man halt damals hingegangen ist sozusagen zum CD kaufen, ist das war das einfach gang und gäbe, hat den eigentlich Wiener DJ-Kultur in die ganze Welt hinausgebracht, auch da, dank Helmut Lang, dem Modeschöpfer, der dann Gruder und Dorfmeister in New York und überall auflegen hat lassen. Was diese CD oder diesen DJ-Mix so frühlingshaft macht, ist, er beginnt mit einem Meeresrauschen. Und das ist schon was, wo man dann schon das Versprechen, weil also das Problem ist ja, wenn man über Frühlingsplatten spricht, der Frühling ist ja auch nur sozusagen das Versprechen des Sommers, oder man wartet ja dann schon auf den Sommer und wenn man diese CD einlegt, dann ist zumindest schon mal das Bild eines Sommers da mit dem Meeresrauschen und dann kommt 70, 80 Minuten super Mischung aus Dub und Drum and Bass, immer in Double Time und Half Time zusammengemischt und das ist einfach der perfekte Sound, um rauszugehen, auf die Wiese sich zu setzen. Also man sieht ja die beiden Herren, Peter Gruder und Richard Dorfmeister, auch auf einer Wiese. Man kann nur erahnen, was sie auf dieser Wiese vielleicht machen, um sich entspannen zu können.
Ernten.
Ja, es ist sozusagen alles sehr, sehr grün und der Sound lädt einfach ein, dass man sich entspannt und ein bisschen wegdriftet.
Aber Flo, lass mich fragen.
Wunderbar.
Du hörst es wirklich dann so ganz bewusst im Frühling? Ja,
legst nein,
du
das mir auf
oder ist es rutscht dir einfach so zufällig halt daher jetzt?
Ja. Nein, ich höre es zumindest nicht im Winter. Das ist jetzt, also ich bin ja sonst eher, was Pop betrifft, eher ein bisschen der Freund der Schwermut, die Depeche Mode, Radiohead und solche Sachen. Und das ist Wintermusik, das ist was für die dunklen Tage, aber diese Krud- und Dorfmeister-Sachen, dieses Darby-Game, die Krud- und Dorfmeister steht ja für einen entspannten, downbeatigen Sound, wo man sozusagen, es ist noch nicht Sommer, man muss noch nicht die volle Energy geben, aber man ist schon draußen und spürt, wie die Natur in einen hineinsteigt.
Sehr gut. Ja, da muss ich unbedingt auch wieder mal auflegen, Flo.
Ja.
Die Welt wird Klassiker. Schöner jeden Tag. Man weiß nicht, was noch werden mag. Unter dem Motto, oder?
Ist das deine Frühlingsplatte?
Das ist mein Frühlingslied, ja. Deutschverzeichnis 882.
Oh.
Im Frühling Franz Schubert nach einem Text von Herrn Schulze. Mhm. Das ist mein Frühlingslied. Mhm. Ich hab keins. Ganz ehrlich, ich habe keine.
Wann geht der auf Tour?
Ich bin ein Herbst. Ja, leider. Es ist schwierig. Ja, vielleicht bei den Festspielen. Ich hab wirklich überlegt, es tut mir echt leid, dass ich da nicht mit sowas dienen kann. Ich bin kein Frühlingstyp. Ich bin wirklich kein Frühlingstyp, mir ist das, ich finde das ja total schön, wenn der Flo das so beschreibt mit dem Dahinwarten, aber ich mache da keinen großen Unterschied, ob ich im Herbst auf den Winter warte oder im Frühling auf den Sommer, und musikalisch tut das ja nicht, jetzt habe ich ein bisschen so geschaut, dass ich mal was ganz was anderes, und ich habe mich dann schon erinnert, dass ich daheim einfach sehr viel Schubert gehört habe früher und jetzt auch wieder sehr viel her, und dann habe ich einfach geschaut, was der Herr Schubert anbietet, und das ist wirklich schön, also abgesehen davon, das ist einfach wirklich, brauche ich jetzt nicht, Flo nickt schon heftig, einfach wahrscheinlich der beste Liedschreiber oder einer der besten Liedschreiber, Liedkomponisten, das es so gibt, und das Lied ist super, weil mir gefällt der Satz so gut, weil er einfach auch so fern unserer Welt ist, jetzt so die Idee, die Welt ist so schön jetzt schon und was da noch alles kommen mag, da habe ich momentan halt ein bisschen Zweifel. Ne? Mhm. Also wenn man es auf die politische Lage und nicht auf die Meteorologie umlegt, das ist mir so, ich weiß nicht, ich habe kein so ein Frühlings...
Ja, das passt ja. Man muss ja kein Frühlingsfan sein. Und das ist ja so schön, wenn wir einen elektronischen und dann einen Klassiker gleich drauf folgen lassen, weil Musik ist ja, Musik hat in sehr vielen Ausformungen was zu bieten.
Clemens, was ist deine Frühlingsplatte?
Ich habe mir ehrlich gesagt auch erst, als die Frage aufgetaucht ist, zu überlegen, begonnen, weil ich jetzt auch nicht so der Jahreszeiten-Typ bin, aber mir ist als erstes eingefallen das Debütalbum von J.J. Cale, 1971 erschienen, weil da der wunderbare Song Magnolia drauf ist, der ja bei uns stark an den Frühling denken lässt, wenn die Magnolienblüte schon wieder vorbei ist.
Da passt dann meine Frühlingsplatte gut dazu, weil da stecken auch Blumen im Titel drin. Daisies of the Galaxy von Eels. Und da haben wir ein Jubiläum, ist nämlich genau vor 25 Jahren erschienen, Anfang 2000. Das dritte Album von The Eels, beziehungsweise von Mark Oliver Everett, muss man natürlich dazu sagen, weil der ja der Mastermind ist, der alle Songs schreibt. Ja, und das ist ein, ich würde sagen, ein Album ohne schwachen Song, eher ruhig, bittersüße Songs, ein paar flottere, aber nicht unbedingt rockige Stücke sind da drauf. Und zum einen sind es die Motive von dem Album, die so gut zum Frühling passen, die er wählt, aber zum anderen auch dieses Gefühl eines Neubeginns, das bei vielen Liedern mitschwingt. Der Hit von dem ganzen, von dem Album war natürlich I Like Birds, wobei interessanterweise war das gar keine Single. Wurde aber zumindest bei uns im alternativen Radio sehr viel gespielt. Und
passt da wieder zum Frühling mit Vögeln.
Natürlich.
Da fallen ja also alle
genau.
Vögel
deshalb die, da deshalb, so. Die, deshalb so. Die Motive, die er wählt. Und ein wunderbarer Song, in dem er die Gesellschaft von Tieren jener von Menschen vorzieht. In dem Fall sind es eben Vögel. Aber es ist nicht der einzige Song, wo der Mark Oliver Everett ein Tieren ein Lied gewidmet hat. Auf dem letzten Eels-Album von 2024 ist zum Beispiel ein Stück drauf über einen Goldfisch namens Goldie. Ain't it funny how the only one I need in the world is a goldfish swimming in a bowl. Singt er da. Und noch ein Hit war Mr. E's Beautiful Blues mit der schönen Zeile God damn right, it's a beautiful day, aha. Schön auch der Titel It's a Motherfucker. Es ist ein kleines Lied über das Gefühl des Alleinseins nach einer gescheiterten Beziehung. Aber es ist auch sehr viel Hoffnungsvolles drauf auf dem Album. Und der Grund, warum der Mark Olive Everett natürlich so diese Lieder macht, ist seine eigene tragische Familiengeschichte, die ich jetzt aber nicht im Detail wieder erzählen werde.
Man könnte sagen, er ist nicht von der fröhlichen Seite einer. Wenn man seine Biografie gelesen hat, würde man feststellen, die Probleme, glaube ich, die er hat, arbeitet, das ist sehr oft auf diese Art und Weise mit Liedern von der Seele. Oder?
Genau, die Biografie Carson Things the Grandchildren Should Know, auf Deutsch Glückstage in der Hölle, 2008 erschienen. Und er ist trotzdem, er schafft es eben, dass er trotzdem aber dann wieder Hoffnung schöpft. Und seine Spezialität ist sicher, sind diese Außenseitergeschichten, Songs über Außenseiter, Stichwort Life Ain't Pretty for a Dog-Faced Boy. und ja, das Ganze macht End einmal lieblich mit so Spielzeuginstrumente, die eingesetzt werden, dann war wieder mal rockig, wuchtig, aber jedenfalls wird die Welt als gemeiner und schöner Ort zugleich beschrieben. Und das ist wohl wahrscheinlich sehr wahrhaftig dann unterm Strich. Bei aller artifizieller Pop.
Ich finde lustig, dass du jetzt sagst, es wird im Frühling ja unterschätzt, dass die Welt gleichzeitig dunkel und hell ist. Weil ich ärgert mich momentan gerade, dass meine Lieblingsblumen, nämlich der Löwenzahn, verblüht und durch den Hahnenfuß ersetzt wird auf den Wiesen, wer das beobachtet. Also es ist ja ständiger, auch im Frühling, ein ständiger Kampf um die Schönheit und um das, was überbleibt.
Absolut, darf ich trotzdem noch ganz kurz nochmal zu Ease zurück, weil ich nur den Salzburg-Bezug noch schnell erwähnen möchte, und zwar die zwei geilen Konzerte, die er gespielt hat in der Szene. Gleich mal hintereinander, einmal im Juli 2011 und dann im April 2013 war das, und das waren zwei wirklich super Konzerte, wo man die auch einmal in der Stadt Salzburg live hat sehen konnte. Ja, also Ease, mein Tipp, und ganz schnell hinten nach, schieße jetzt noch und dann gebe ich auch schon wieder Ruhe, sind alle Folk- und Country-Alben von Neil Young, auch wenn es vielleicht Harvest im Titel haben.
Egal,
was trotzdem schon. gerade erschienen zum Beispiel wieder eine Kompilation von eigentlich alten Songs, die er wieder neu zusammengestellt hat. Oceanside Countryside heißt es. Also Neil Young, ruhige Neil Young-Songs. Und dann, weil wir ja zuletzt gerade noch mit den Beatles in Oberdauern gewesen sind, muss man natürlich einmal Here Comes the Sun von George Harrison erwähnen, weil das ist ja in Wahrheit wohl die Frühlingshymne schlechthin. Kann man natürlich auch als Metapher sehen, muss man aber nicht, ist ganz plakativ, dass das Eis schmilzt und die Sonne endlich wieder da ist.
Musikalisch, harmonisch.
Und wurde auch, wie ich glaube in einem anderen Podcast schon einmal erwähnt habe, von einer Salzburger Band namens Langweiler auf die örtlichen Verhältnisse heruntergebrochen, regional. Die haben nämlich das umgedichtet in Da kommt der Regen.
Genau. Das passt dann jetzt leider nicht mehr in den Frühling. Doch, natürlich schon.
Doch, die Gefahr besteht ja immer.
Es passt im Frühling. Gerade im Frühling wird ja viel
Regen. Wenn der Robi von den Eats spricht, muss ich jetzt einen ganz weiten Bogen schlagen, nämlich zu Mel Brooks, lustigerweise. Weil in meiner Recherche, weil ich habe dann recherchieren müssen, weil es mir nicht so Dinge, habe ich dann auch irgendwann mal eingegeben, ich hätte gerne ein paar Lieder, die mit Springtime oder Spring zu tun haben. Dann bin ich selber vorher draufgekommen, dass eigentlich mein Lieblings-Springtime-Album heißt Springtime in New York City. Das ist aber ein Bootleg-Series von Bob Dylan, wo es einfach nur darum geht, aus den frühen 80er, der sinnlosesten Zeit in Bob Dylans Karriere, wie ich gerne dazufügen möchte, eine doch opulente, glaube ich, 6-CD-umfassende Sammlung mit Outtakes aus diesen Alben. Das ist mal so, da würde ich jetzt mal sagen, das gefällt mir sehr gut, weil das heißt Springtime in New York City, warum auch immer. Aber bei dieser Gelegenheit fand ich etwas, das mir nicht klar war, dass das gegeben hat, und zwar Mel Brooks, The Producers, dieser Film 1968, wo es darum geht, da gibt es ein Lied, das heißt wunderbarerweise Springtime for Hitler, Und es geht in dem, kennst du das, Flo?
Ja.
Ist das, das ist total irre, weil es geht ja in diesem Film und in dieser Produktion geht es ja eigentlich darum, dass irgendwie verzweifelt versucht wird, dass die irgendeine Geschichte finden, aus der was für die Bühne basteln können. Und wie wir auch in Medien wissen, wann du wo Hitler drüber schreibst und Sex, das hat der Spiegel lange Zeit tatsächlich gemacht, steigerst du die Verkaufszahlen ohne Ende. Und dieses Springtime for Hitler ist unfassbar. Also ich empfehle das wirklich ein bisschen anzuhören. Man kann das auf YouTube zu finden. Springtime for Hitler ist jetzt ein bisschen, also es kommt an den Schubert jetzt qualitativ nicht heran, aber so vom Interesse her, ich empfehle es. Ich empfehle es, sich anzuhören.
Flo, hat nicht auch der größte Hit von Paul Kalkbrenner den Sommer oder den Frühling, den du bei Gruder und Dorfmeister beschrieben hast, im Titel Sky and Sand?
Den kenne ich nicht.
Der hat nämlich auch einen Salzburg-Bezug als Fun Fact. Im Jahr 2012 hat er in der deutschen Hitparade DJ Ötzi auf die Ränge verwiesen mit einem Stern, der deinen Namen trägt.
Ja. Frechheit.
Ja. Wir decken so viel ab heute, finde ich. Es läuft halt irgendwie, das kann man einmal, darf das ja einmal sagen, in so einem Podcast muss man manchmal über den Podcast selber reden. Heute läuft es echt. Heute decken wir eine große Breite, aber ich schmeiße es an Elvis auch noch eine ins Geschehen.
Bitte,
ja.
Macht es
Elvis jetzt, war 1965 gleich. in der sinnlosesten aller seiner Karrierephasen, frühe 60er Jahre, wir sind Aloha in Hawaii und so, hat der Elvis einen Film aufgenommen, der hat Girl Happy, glaube ich, geheißen, und da kommt der aber wirklich geile Song Spring Fever vor. Was jetzt ja wieder zu dem passt, dass wir alle glauben, dass im Frühling was so aufbricht und man fiebrig dem Sommer entgegengeht. Ich glaube, das gilt für mich nicht, aber vielleicht gilt es für meine Kollegen hier, ich weiß es nicht.
Ja. Apropos dem Sommer entgegengehen, wenn wir uns nochmal zu den Festivals kurz hindenken, du hast ja dieses Gemeinschaftsgefühl besprochen, das auch ChatGPT sogar heutzutage schon anführt und auch sozusagen diese Mischung aus Abenteuerurlaub oder Pfadfinderlager und Musikfestival.
Auch Sex Education.
Die ja auch diese berühmte Festivalmischung immer ausgemacht hat. Was mich da aber schon fasziniert, auch wie sich die Dinge verändern, wenn man heuer, nicht erst heuer, in den vergangenen Jahren auf die Homepage von Frequency oder auch von Electric Love schaut, kann ich mir ja quasi ein Hotelzelt zum Beispiel mieten, samt USB-Anschluss und Kleiderbügel und Luftmatratze. Also sozusagen diese Idee, dass wir in die Pampa fahren, dort was Außergewöhnliches erleben und das Ganze auch noch etwas Abenteuerliches hat, ist ein bisschen abhanden gekommen. Es ist eigentlich mitgewachsen mit der Bequemlichkeit der Generation der Festivaljugend sozusagen, die mittlerweile auch alle in ihren Berufen stehen und auch
wir sind nicht jenseits von Eden, sondern jenseits von Woodstock.
Ja, ja, aber vielleicht liegt es aber daran, dass, und das ist ein großer Unterschied, finde ich mittlerweile, wir kennen einer Generation, die nicht alles von sich sehr oft senden will. Und nicht jede Aktion, wenn man in Salzburg durch die Stadt geht, um Salzburg, sieht man ja die Leute immer an den gleichen Orten die gleichen Bilder machen. Was einfach sozusagen so wichtig ist, dass man sagt, man war da. Und das war bei einem Festival, ist das beim Festival auch, wie du jetzt sagst, USB-Anschluss und so, diese Idee, dass dort alles online sein muss, so, die verstehe ich völlig, weil die Jüngeren wie wir wollen das ja die ganze Zeit senden und wollen ihre Videos. Für uns, und das ist vielleicht der große Unterschied, ist es tatsächlich so gewesen, als würde man die eigentliche Zivilisation, und ich sag's bewusst Zivilisation, in der man sich sonst aufhält, verlassen. Von Drogenkonsum über Schmuserei und alles das, da blieb auf der Festivalwiese, was auf die Festivalwiese gehört sozusagen. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, auch das wird alles über alle möglichen, und ich verurteile es gar nicht, es ist einfach der Stand der Dinge, Kanäle in der Sekunde berichtet. Mhm. Ich habe überhaupt kein Interesse daran gehabt, weil der Clemens vorher das Keen-Beispiel erwähnt hat. Das trage ich tatsächlich, jetzt sage ich es ein bisschen pathetisch, dermaßen im Herzen, dass jedes Mal, wenn der Clemens erinnert, mir fast die Gänsehaut runterläuft. Ich habe überhaupt kein Interesse, ich hätte kein Interesse daran gehabt, das sofort in die Welt hinaus und sofort zu sehen. Und das ist mittlerweile ganz anders. Und daher wieder anderer Komfort geboten. Also richtig, ja. Es bieten die bei den letzten Frequencies und bei Electric Love bietet der A-Deck, der oben ist, an der Römerstraße noch in Hof. Da kannst du die Bier in relativ guten Paketten schon festivalmäßig kaufen. Das ist halt anderes, eine andere Art von Service. Das finde ich okay. Mhm. Das ist so mein.
Und gleichzeitig, das haben ja auch diese ganzen Megakonzerte des Vorjahres gezeigt, von Adele bis Coldplay bis Taylor Swift, die dann natürlich in Wien leider abgesagt werden musste, dass das mittlerweile auch für eine Hörerschaft in unserer Generation ein enormer touristischer Faktor ist. Man plant sich seinen Urlaub danach, wo heuer die Mega-Events stattfinden und baut dann darum noch eine Städtereise. Yeah. Also Adele 10-mal in München hat das ja eindrucksvoll gezeigt. Das hat mit Campieren und mit Rucksack anreisen nicht mehr viel zu tun.
Ich glaube, das ist grundsätzlich eine Veränderung. Ne? Grundsätzlich auch, wie man reist, wo man hinreist. Weil ich kann mich wirklich erinnern, Roskilde, was für ein Aufwand 1994, 95, ob dorthin zu kommen, dort einen Zeltplatz zu finden. Das wird heute keiner mehr machen, weil er gar nicht die Zeit dafür vorsieht. Für uns, bei uns war vorgesehen, Anreisefestival, ein Tag mal irgendwie zum Einrichten sozusagen dort. Also das ist, und auch die Idee der Entdeckung, der musikalischen Entdeckung. Da kann man nur mehr auf das, was du vorher gesagt hast, Robi, mehr zurückweisen. Am Residenzplatz entdecke ich gar nichts. Wäre die bei diesem Stadtfest, bei dem ich eher die Chance habe, und das gilt wahrscheinlich für alle Arten von Festival, mittlerweile ist die Kleinheit und die Redimensionierung ja interessant. Es gibt dieses super Futsmann-Festival in Kärnten zum Beispiel.
Fastock,
genau. Es gibt das immer schon, das Poolbar in Vorarlberg, wo man eher noch Entdeckungen, im elektronischen Bereich kennen Sie das Flo dann vielleicht besser, ich weiß nicht, aber da gibt's die kleineren Dinge sind mittlerweile natürlich wieder, was das betrifft, viel interessanter.
Bei den großen Geschichten ist natürlich gleichzeitig auch noch der Fluch der Digitalisierung. Das gibt ja keine Überraschungen mehr, weil ich mir jede Playlist und jede Setlist schon 2 Wochen vorher anschauen kann und genau weiß, was gespielt wird.
Der Robi deutet, wir werden zum Schluss kommen, aber ich muss es noch zitieren. Es gibt natürlich für das, was wir jetzt geredet haben im Festival, den Song schlechthin, der heute nicht mehr so gilt, wie er damals gegolten hat, Sorted for Ease and Whiz von Pulp mit den Zeilen Mother, I can never come home again, cause I seem to have left an important part of my brain somewhere in a field in Hampshire. Oh, in the middle of the night it feels all right, but then tomorrow morning, oh, then you come down. Singen sie über Festivals in England.
Ja, das kann natürlich auch sein, dass einem nach einem intensiven Festival- oder Konzertbesuch auch kurz der Blues ein bisschen überfällt und der schwere Kopf. Danke, Bernhard, für dieses abschließende Songzitat von Pulp. Und ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht haben wir jetzt ja der einen oder dem anderen Lust gemacht, ein Konzert unter freiem Himmel zu besuchen oder sich einfach nur an einem lauen Abend mit einem Glas Rotwein die Lieblingsplatte aufzulegen. In diesem Sinne wünschen wir eine gute Zeit und freuen uns, wenn wir uns in ein paar Wochen wieder hören bei einer nächsten Folge vom Salzburger Podcast. Bis dahin, amore, amore und take it easy.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Robert Innerhofer, Bernhard Flier, Clemens Panagel und Florian Oberhummer. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.de.